sagen wir mal, du hast keinen Bock, dich zu rasieren, aus welchen Gründen auch immer. Wenn du diesen Anzug anziehst, dann werden auf jeden Fall Haare zu sehen sein, ob du willst oder nicht. Und bist dann, also du wirst dann auch alleine schon mit der Frage konfrontiert, möchte ich meine Schambehaarung der ganzen Welt überhaupt zeigen?
Noch dazu ist es so, dass Menschen mit Uterus auf jeden Fall eine Woche im Monat menstruieren. Ja. Wie sollst du bitte irgendeinen Menstruationsartikel da irgendwie tragen?
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris.
Tamaris.
Tamaris. Tamaris. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
so
habe.
Die du mir nachgekauft hast, obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem. Aber gut, vielleicht ist das auch Zauberei. Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei. Vielleicht ist Tamaris aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, weil die Schuhe von Tamaris wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und es war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen und bequem sind.
Du kannst den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mache ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneaker-Weiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat er einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Leila, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich jeder braucht die, sogar Leila.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vibers mit Toya Diebel und Leila Laufeyer. Live aus Berlin, aus dem Atelier, wo es gerade noch still ist. Aber vielleicht könnt ihr gleich einer kleinen Baustelle lauschen.
Es geht schon los. Ich wusste gar nicht, dass es schon losgeht. Es geht los, wir sind schon mittendrin.
Wir sind schon mittendrin. Ich habe dich die ganze Zeit angeguckt, weil ich dachte, du sagst irgendwann so, okay, leg los. Und dann habe ich einfach angefangen.
Ja, geil. Ich muss sagen, ich fange an, es zu genießen, dass wir uns immer in Persona sehen. Es ist doch anders, als wenn man so remote mal so in so einen Bildschirm reinguckt.
Ich finde auch. Also es ist irgendwie, diese Verzögerung fehlt mir manchmal. So, dass wir uns dauernd ins Wort fallen und dann erst merken, dass der andere eigentlich vor 3 Sekunden was gesagt hat, was jetzt erst übertragen wird.
Eigentlich müsste es jetzt passieren. Also eigentlich müssten wir uns jetzt ja dann unterbrechen, weil wir das nicht gewohnt sind.
Nee, aber wahrscheinlich sind wir so darauf fokussiert, den anderen nicht zu unterbrechen, dass es echt wie so ein Training war die letzten Jahre.
Ja, ja. Ich muss was Lustiges erzählen.
Sehr gerne.
Ich bin ja gerade mit dem Mietwagen hierher gefahren, also halt mit so einem Carsharing-Auto. Und irgendwie höre ich zurzeit, also in Hackelburg, ich höre selten Musik im Auto. Ich mache halt Radio an, weil die Strecken immer so kurz sind. Ich gehe halt einkaufen und dann sind Kinder drin. Dann hört man vielleicht mal irgendwie Janosch oder weiß ich nicht, was Kinder halt sonst so hören. Und
Komisch, das geht in unserem Auto gar nicht.
Janusz geht nicht, ne? Aber nee, auch Kindersachen geht gehen nicht, ne?
Nee, ja, nee, komisch. Nee, nur Erwachsenensachen.
Ja, ich sag, du, das geht gerade nicht. Das ist aus, irgendwie kaputt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, es ist ja ein bisschen so frühlingshaft in Berlin, auch wenn es super kalt ist. Und hab dann mein Handy connected, wo ich eigentlich immer viel zu faul bin in so einem Mietwagen. Außerdem denke ich immer so, ja, vielleicht sehen die ja dann, mit wem das Auto connected war, dann können die mein Handy reincracken und so. Aber auf jeden Fall, ich hab dann ganz laut Mucke angemacht und hab einen Song angemacht, den ich vor kurzem wiedergefunden habe. Ich muss ganz kurz nachgucken, welcher das ist, damit ihr meine Geschichte besser verstehen könnt. Und zwar ist der Song Perfect, Exida, vielleicht kennst du den. Unter anderem Princess Superstar, aber auch David Guetta.
Oh, watch me working.
Push it, push it. I'm perfect.
Ja, yeah, oh so mein Gott. Habe ich damals im Heim gehört. Awesome.
I'm perfect. Lachen hilft. Und ich habe das dann super laut gedreht und war am Lenkrad. Ey, und auf einmal fange ich an zu heulen.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Natürlich
bist du deswegen auch, zu spät gekommen?
Da muss ich natürlich auch lachen. Fenster runter, voll laut, dieser David Guetta, Princess Superstar Song. Und ich fange voll an zu heulen. Und weißt du warum? Weil ich irgendwie gemerkt habe, dass wir arbeiten ja beide wahnsinnig viel und irgendwie sind wir auch immer in derselben Stadt oder meistens wie unsere Kinder, das ist zumindest der Alltag. Und man hat die ganze Zeit was zu tun und alles ist immer so super Stress und wir hatten ja beide auch die letzten Monate, es war einfach nur Stress, Stress, Druck, Druck, echt, Arbeit, Arbeit. Du natürlich gar nicht.
Ich bin da balanciert, was das angeht.
Ey,
und ich achte auf mich.
Es ist, als wäre so
ein
Damm gebrochen. Einfach okay. Nur, weil ich so, kennst du das manchmal, wenn man ja, Songs so hört von früher
kleines,
auch?
Kleines Gefühl von Freiheit.
Ja.
Fenster runter beim Autofahren. Das ist bei mir auch schon oft ein Moment, wo ich anfange zu heulen.
Ey, ohne Scheiß. Ich hatte das ja schon mal mit Blockparty. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Mit Helikopter. Und jetzt mit diesen, aber ausgerechnet dieser David Guetta-Version und saß da und war so, ja.
Da warst du auch so, ja, eigentlich perfekt. Danke, ja. Ich hab's vergessen.
Und das sind so die kleinen Momente einer arbeitenden Mutter, wenn man dann David Guetta hört und alle Dämme brechen. War sehr schön. Also im Auto, ich glaube, es ist auch im Auto, dass man oft andere Gefühle hat, wenn man allein im Auto ist. Mhm. Weil du kannst nichts anderes machen, als dieses Lenkrad anfassen. Du kannst nicht an einem Handy sein.
Und du bist ja dann gleichzeitig auch in einem Musikvideo. Also sorry, wenn ich Auto fahre, bin ich in einem Musikvideo.
Natürlich.
Und bin natürlich, die Protagonistin.
Ey, und danach,
also gefühlt alle 2000er Musikvideos waren noch im Auto, oder?
Ja, natürlich. Ja, also, stimmt. Ey, und danach kam dann direkt
oh mein
Toxic,
Gott, Cardigans.
Britney Spears.
Okay.
Und dann ging es direkt weiter und ich habe noch lauter gemacht, Fenster
noch,
runter.
Noch krasser geheult.
Und hab dann getanzt und getanzt. Ey, es ist, ja, ich glaube, mir geht's ganz gut.
Das freut mich.
Ja, wie geht's dir?
Ja.
Und was
I'm
sprechen wir heute?
I'm not gegeben.
Oh.
Ja.
Okay.
Nee, aber alles gut. Ich war die ganze Zeit so, ich muss nur noch diese eine Woche schaffen. Ich weiß, so ist mein Leben. Aber dieses Mal ist es wirklich diese eine Woche, weil nächste Woche habe ich, sage ich mal, eine Verantwortung weniger und kann mich ein bisschen mehr auf andere Verantwortungen konzentrieren. Und ich war so, okay, aber das schaffe ich jetzt noch. Diese eine Woche schaffe ich noch.
Mhm.
Und habe mir die auch genauso vollgeballert wie die letzten Wochen. Und man hört es ja vielleicht, ich hatte auch bis vor 3 Tagen gar keine Stimme. Die kommt jetzt langsam wieder zum Glück. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Na, wir sitzen hier in deinem Atelier. Wir haben aber gerade schon eine Begeo gemacht. Leila hat ja einfach jetzt noch einen Raum. Also das ist untertrieben. Es ist ja ein Riesenladen. Aber es ist eine Baustelle.
Es ist eine Baustelle,
und du machst fast alles selber.
Ja.
Und du hast irgendwie noch so lustig, weil ich gesagt habe, ey, wir müssen darüber reden. Du musst das erzählen. Und du warst doch so, ja, haha, wir können 45 Minuten über die Baustelle reden. Ich finde das, als jemand, der handwerklich wirklich null. Also ich glaube, ich bin nicht begabt, aber ich habe sowas noch nie gemacht.
Mhm.
Also ich habe noch nie selber irgendwie irgendwas mit einem Boden gemacht oder ich glaube, das Krasseste, was ich gemacht habe, war mal eine Tapete rauszureißen.
Mhm.
So, aber that's it.
Aber ich traue dir das eigentlich auch zu, dass du das könntest.
Ja, aber es ist ja, aber es ist schon, also man muss sich da was aneignen, man muss sich ja darauf auch einlassen. Es ist viel Zeit und du machst wahnsinnig viel selber. Also
ja, also das
sag,
Ding
in
ist
was
ja,
im Zustand hast du dieses Ding denn angemietet?
Naja, so wie beim Dating, ne? Suche ich immer meine Immobilien nach dem Potenzial aus. Und ich habe das Ding gesehen und war einfach so, boah, das ist so hässlich, es könnte so schön sein. Und deswegen dachte ich mir so, cool, ja. Doch, ich sehe deinen wahren Kern.
Ja.
Und da musste ich das Ding halt erstmal entkernen. Es ist natürlich so, dass da immer ein paar unvorhersehbare Ereignisse passieren, so wie wenn du halt einen Typen datest für sein Potenzial und er dann beschließt, einfach er selbst zu sein. Das ist dann natürlich eine Herausforderung, aber keine, die ich nicht bewältigen würde.
Ja.
Nee, es ist halt echt so, es gab sehr viele Probleme in letzter Zeit mit dieser Immobilie, aber jetzt kommen wir voran. Ich dachte halt, ich könnte es mieten und einfach was oben drauflegen.
Auf den Boden?
So, überall.
Ach so,
ja. An die Wände, auf den Boden, an die Decke. Ich dachte, ich
kleister
das einfach zu.
Ja.
Ich hätte mir denken können, dass es nicht All-In-Layla ist, weil All-In-Layla macht die Sachen richtig.
Ja.
Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass es nicht möglich ist. Ich konnte keinen Boden auf den Teppich legen. Der Teppich war nicht gerade und der hatte auf jeden Fall Spielraum unten drunter an manchen Stellen. Und mir wäre der Boden kaputt gegangen, der schöne, teure Boden, den ich da drauf gelegt hätte. Deswegen ging das nicht. Und dann wollte ich den Teppich abmachen. Darunter war PVC und darunter war auch Putz und darunter war auch Linoleum und darunter war ein Boden, der gar nicht gerade war. Und es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich angefangen, das Ding zu entkernen. Und dann war ich halt eh schon dabei. Dann habe ich auch die Tapeten abgemacht, weil die eine Struktur haben und ich keine anderen Tapeten draufkleben kann. Und dann habe ich auch die Decke abgemacht, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt die Wände schön habe und den Boden so schön habe, dann will ich nicht diese hässliche, abgehängte und leicht giftige Decke da in dem Raum haben. Und so kommt eins zum anderen. Und ich war einfach, ich muss sagen, ich habe es in 4 Tagen geschafft, letzte Woche das Ding komplett zu entkernen. Da war ich mega stolz auf mich. Es war körperlich einfach wie ein 8-Stunden-Workout, was ich da hingelegt habe. Ich hatte auch so Schutzkleidung an, ganz viel, weil ich halt mich ein bisschen schützen wollte vor den ganzen Materialien der letzten 40, 50, teilweise 100 Jahre. Ich habe einen Boden gefunden, der ist noch vom Hausbau von 1910, der 2 Weltkriege miterlebt hat tatsächlich. Und auch einen Riss hat von so einem Bombeneinschlag.
Was? Mhm. Crazy.
Ja, voll spannend, finde ich irgendwie, so das zu sehen. Aber genau, jetzt habe ich auf jeden Fall Bock, das fertig zu machen. Und wir mussten ein bisschen warten, weil wir auch so Schadstoffgutachten gemacht haben, um zu wissen, was wir alles entsorgen müssen. Mhm. Und das ist aber okay. Also außer die Deckenplatten war alles in Ordnung.
Also ich hätte das ja alles ausgeschlachtet. Du bist ja der neue Conny Reimann. Du bist ja Layla Conny Reimann aus Berlin quasi.
Ey, ich würde so gerne, also ich muss wirklich sagen, inzwischen traue ich mir das richtig gut zu, ein Haus komplett zu sanieren.
Wirklich? Ey, ja, ich sehe dich da auch.
Voll. Weil guck mal, ich habe jetzt echt schon ein paar Sanierungen gemacht. Ne?
Ja.
Also ich habe hier den Laden, in dem wir gerade sitzen, habe ich auch zumindest mitgemacht. Da waren aber auch Handwerker dabei, die das auch gemacht haben. Also die gut.
Alles, die das
was
gelernt
schön,
haben.
Alles, was schön ist, hier haben die Handwerker gemacht. Ne? Aber ich habe das halt alles irgendwie so als Bauherrin so ein bisschen überwacht. Ja. Und habe das auch in meiner alten Wohnung gemacht schon. Dass ich da viel entkernt habe.
Stimmt, dass du die ganzen Tapeten gemacht hast.
Genau. Und habe einfach jetzt so viele Sanierungsprojekte gehabt, auch schon mein Badezimmer mit saniert und so.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles da drin.
Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden Fall.
Oh ja.
Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt E-Bike-Fahrerin.
Du bist ja verrückt.
Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, was geil ist, weil dann Clark wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Da brauchte ich also keine neue. Welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war, was ist eigentlich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil ich wohne in Berlin, ich fahre Fahrrad in Berlin und ich weiß als Autofahrerin schon, wie oft ich gesehen habe, dass Fahrradfahrer übersehen wurden im Straßenverkehr.
Mhm.
Was passiert, wenn mir irgendwas passiert mit meiner Firma oder sonst
Ich übernehme
irgendwas?
Das nicht, Layla. Das muss Clark regeln. Ich übernehme
Gut,
das nicht.
Gut, das wäre jetzt meine erste Option gewesen. Die zweite Option ist natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei Clark ist es wirklich geil. Du hast alles im Blick. Du siehst sofort, wo du versichert bist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser versichern kannst, wo du vielleicht dich auch noch ein bisschen günstiger versichern kannst. Und Clark funktioniert wirklich da wie so ein Makler.
Das Tolle ist, man hat ja oft Fragen, also ich zumindest, weil Versicherung, das ist für mich eine Welt. Ich will mich da auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel mit beschäftigen. Ich will, dass andere sich damit beschäftigen. Und genau das macht Clark, und zwar mit Experten und Expertinnen, die sich persönlich um einen kümmern. Egal, ob jetzt Telefon, Videocall, Chat oder Mail, man kann die wirklich alles fragen und die helfen einem auch. Der große Vorteil ist, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig, also in deinem Interesse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, das hat ja bestimmt seinen Preis, das muss ja super teuer sein. Nein, die Clark-App und alle Leistungen sind kostenlos.
Und wir haben sogar noch ein Extra für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr jetzt das auch mal ausprobieren wollt und euch die App runterladet, dann könnt ihr den Gutscheincode MILF44, alles groß geschrieben und 44 als Zahl, eingeben und dann zwei bestehende Versicherungen hochladen. Dann gibt es von Clark on top einen 30€ Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando, Douglas oder IKEA dazu.
Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ach, das also, ja auch noch, du hast recht.
Ja, voll.
Aber vielleicht ist das ein neues Geschäftsmodell. Auch ein neues Geschäftsmodell. Ich könnte eher so die Tine Wittler sein. Also ich wäre so eine Dekomaus.
Ja gut, ich komme dann, reiß alles raus und dann kommst du und sagst so, ja, und
stell
jetzt
sehe
ich es hin.
Du Leila, also hier würde ich hier noch ein kleines Deko-Element. Ich habe dir ein kleines Vögelchen mitgebracht. Guck mal, das würde hier toll aussehen. Ja, ich sehe mich als Tine Wittler. Ja, was macht Tine Wittler eigentlich?
Weiß ich nicht. Was macht Tine Wittler eigentlich? Melde dich gerne mal bei uns.
Das ist interessant. Wenn jemand weiß, was Tine Wittler macht, das würde mich auch mal interessieren. Ey, mit diesem Boden, weißt du was? Ich habe doch schon Erfahrung. Da sieht man mal die Unterschiede zwischen uns. Weil du bist auf jeden Fall all in, Leila. Wie du gerade gesagt hast. Da war es mit dem Boden, du wolltest das drauflegen, hast gesehen, es geht nicht. Du würdest es verschlimmbessern, also lässt du es. Ich hätte es natürlich trotzdem einfach draufgelegt. Ich habe
hättest du den Teppichboden angemalt?
Ja, jetzt lachst du noch.
Weißt du, das ist so Quick-Fix-mäßig.
Jetzt kommt meine Geschichte. Meine erste Wohnung, da war ich 18 Jahre alt. Das war eine Dachgeschosswohnung, so ich glaube nicht mal 40 Quadratmeter. Und da hat irgendwie eine Mitarbeiterin drin gewohnt und unten war deren Laden so. Und es hat 280€ gekostet oder 260€ gekostet. Und die diese Bekannte...
Ist die noch frei?
Die ist noch frei, da kannst du nach Nürnberg ziehen jetzt, ja. Da kannst du gerne auch sanieren. So, und da war ein Teppich drin bei der Besichtigung und der war halt voll geschissen mit so Hasenköttel. Meint so, ja, ihre Hasen halt hier, die haben halt frei da gelebt, so. Die waren nicht autoritär erzogen, diese ganzen Hasen und so. Die sind halt einfach über hingeschissen und hingepisst. Und da hat sie noch gesagt, ja, der Boden muss raus. Und da war ich mit 80 schon so, och. Ja, also man kann die Köttel ja auch zusammenfegen.
Jetzt erinnere ich mich auch.
So, und dann hat die den Boden rausgerissen und meinte dann halt so, wir reißen
das. Ja, ganz kurz nur, du wirst den neuen Boden im Laden nebenan lieben, der jetzt heute verlegt wird. Ich zeige ihn dir später. Nee.
Ach so.
Erzähl weiter, dann weißt du was.
Dann hat die den Teppich rausgerissen und hat dann zu mir gesagt, ja, also wir reißen den für dich raus und dann kannst du dir einen Boden reinlegen. Alter, ich war 18, ich bin noch zur Schule gegangen, ich hatte nada Geld, mir hat niemand Geld gegeben. Ich wusste nicht, wie man Boden reinlegt und ich habe dann mal gegoogelt, wie viel das kostet. Und selbst mit dem billigsten Boden, weiß ich nicht, wären das halt irgendwie 300€ gewesen. Ich hatte keine 300€. Und da waren so Pressspanplatten drauf, auch mit so Lücken, wo du unten drunter noch den Estrich gesehen hast.
Oh.
Und ich war so, ist doch cool, ich habe Holzdielen, was wollt ihr? Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren und habe mir einfach so ein Wandfarbe gekauft, weiß, und habe einfach den Boden weiß gestrichen. Habe dann in diesen Dämpfen gelebt und da geschlafen. Also ich musste halt alle 3 Monate Boden neu streichen, weil logischerweise geht die Wandfarbe ja,
den
irgendwann ab vom
nicht,
Laufen.
Den streichst du einfach.
Du lachst nicht, ich hab das gemacht.
Ja, klar, musst du.
Ich habe alles übergestrichen, ja. Ich habe den Schimmel mit weiß, ich habe alles weiß gestrichen. Und da habe ich so gelebt. Und ich musste im Nachhinein so lachen, weil ich einfach 2 Jahre ohne Boden gelebt habe. Ich habe einfach angemalt. Alles angemalt.
Ja, ich find's krass. Also bei mir werden tatsächlich im vorderen Raum heute USB-Platten verlegt. Also du wirst dich fühlen wie zu Hause.
Oh, soll ich sie anmalen?
Geht schon, danke.
Kann ich dir helfen beim Design?
Kommt drauf an, wenn uns das Geld ausgeht und wir weiterhin keinen Sponsoren finden, der uns die ganzen Materialien finanziert, dann werden wir vielleicht auch bald die USB-Platten einfach weiß streichen und dann da einziehen.
Ja, man kann da leben, Leila. Es geht.
Es geht, ja.
Es geht alles.
Ich hoffe, wir haben keine Lücken. Hat der eigentlich nachgegeben, der Boden?
Ja.
Ja, ne?
Ja, so ein bisschen eine Federung hatte.
Oh mein Gott, ey, wenn das passiert, dann raste ich aus.
Ganz leid. Aber
da habe ich so viel diskutiert drüber. Naja, das Problem ist, wenn ich da jetzt einen teuren Vinylboden drüber lege und der nachgibt an manchen Stellen, dann geht mir der Boden kaputt.
Du, da fragst du dich, ich bin nur Tine Wittler. Ich bin kein Baukonstruktor, das weiß ich nicht.
Ja, ich habe so viel gelernt die letzten Wochen.
Ich
fühle mich tatsächlich jetzt so richtig, ich habe so, weißt du, ich war zwischendurch beim Bäcker und habe kurz überlegt, mir so ein Mettbrötchen zu holen oder so eine Frikadelle oder sowas, so eine Bulette, weil irgendwie so.
Gehört dazu.
Ne, du kommst von dieser Baustelle, bist komplett verschwitzt und voller Baustaub.
Ja.
Und dann denkst du dir so, boah, ich habe so richtig Hunger, aber nicht so ein bisschen Hunger, so ich habe länger nichts gegessen, sondern so, ich habe richtig Hunger. Ich könnte jetzt irgendwie so in den Wald fahren
Schwein
und dann einfach so ein Wildschwein mit meinen bloßen Händen fangen und das dann essen. Sorry an alle VeganerInnen und VegetarierInnen. Aber man hatte einfach so das Gefühl, ich bin hier echt mit einem Eierbrötchen bin ich hier reingekommen und wurde so ausgelacht von meinen Mitarbeiterinnen. weil das halt auch so voll das Baustellenessen ist.
Voll. Voll.
Ja, aber ich habe es gefühlt. Und dann musste ich leider ein bisschen runterfahren, weil dann ging es mir nicht so gut. Ja.
Also Eier stinkt auch immer so. Ey. Auf der Hinfahrt im Zug, da hat auch neben mir jemand so eine Tupperdose aufgemacht. Und ich bin eigentlich, ich wollte gerade sagen, ich bin kulant, ich bin gar nicht kulant. Wenn jemand isst, ich finde alles ekelhaft. Nee, neben mir wird nicht gegessen, Punkt.
Du wirst schon essen.
Ich selber aber auch. Ich esse so, wirklich so. Du hörst fast gar nichts, weil ich das so ekelhaft, wenn jemand neben mir isst. Ey, und die Person neben mir nimmt so eine Tupperdose und macht die auf und holt Karotten raus. Und ich habe erst noch nicht so gedacht, so, ja, halt Karotten. Aber die Person hat es ungefähr so gegessen. Und das waren dann so 20 Minuten, weißt du, mit offenem Mund. Wie kann man denn Karotten im Zug essen mit offenem Mund? So ganze Möhren, wie so ein Pferd, Alter. Als würdest du einen Gaul einfach so eine riesen Karotte in den Rachen stopfen.
Ja, weißt du, ja, nicht alle haben das Problem, dass sie das nicht hören können.
Ey, und dann, als wäre das nicht genug. Sie hatte aber Kopfhörer drin, weißt du, sie hat es wahrscheinlich gar nicht gehört.
Wo waren deine Kopfhörer? Die hast du rausgenommen, nicht ein bisschen aufregen zu können.
Ja, genau, damit ich das komplette Aufregungserlebnis habe. Aber selbst das hätten diese Noise-Canceling-Dinge nicht hingekriegt. So, und selbst wenn, jetzt kam nämlich der nächste Schritt, als sie endlich mit ihren Scheißkarotten zu essen
fertig war. Hast du dann gegessen, Kekse?
Nein, hat sie Eier ausgepackt. Also, die waren schon ausgepackt. Und es war so ganze Eier. Die hatte einfach so drei ganze Hühnereier da drin geschält und hat die dann gegessen.
Das mache ich auch manchmal.
Aber du kannst doch nicht im Zug Eier essen, das stinkt.
Fand ich so.
Wie so ein Furz. Zug.
Ich laufe meistens, weil es ist umweltfreundlicher.
An den Schienen aber entlang.
Genau. Ich duck mich dann immer schnell, wenn er zukommt.
Ja, ich bin da super empfindlich. Auch gestern der Uber-Fahrer hat einfach während dem Fahren so einen Döner gegessen. Ich dachte so, Alter, ich verstehe ja, wenn du Hunger hast. Also vielleicht hat er auch keine Zeit gehabt, irgendwie Mittag zu essen, aber also ein Döner essen in einem geschlossenen Auto, weil es kalt ist, ist schon hart, muss ich sagen.
Ja, man kann schon kurz fragen, ne?
Naja, ich bin auch sehr empfindlich. Muss ich zugeben, ich werde auch immer schlimmer. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Auch wenn jemand vom Fernseher Chips isst, Alter.
Oh, wirklich? Oh, wow. Oh Mann, Schatzi, tut mir ein bisschen leid. Schatzi, blinzel zweimal, wenn du Hilfe brauchst.
Ja, wir müssen uns auf jeden Fall, wenn jemand Chips isst, also entweder essen wir beide Chips, weil dann ist es okay.
Oder einer isst eine Karotte.
Einer isst das Gekaute. Wir sitzen tatsächlich einer am einen Ende, einer am anderen Ende machen den Fernseher sehr laut, wenn einer Chips isst.
Oh mein Gott.
Er ist ja auch super empfindlich. Das geht gar nicht. Und am schlimmsten ist, wir hatten einen Besuch, ganz liebe Grüße, Julia. Und die hat, kennst du diese Ringli, diese kleinen Chips-Ringlis, diese Ringli heißen die? Gut, die sind halt besonders laut.
Mhm.
Du hast schon das Wasser im Mund zusammen, weil die sehr lecker sind.
Okay. Und ich schmeckt die auch so nach Paprikapulver.
Ja, genau, richtig geil, richtig geil. Schöne Glutamatbombe. Dann machst du die Tüte auf und sie nimmt schon das erste Mund, macht ey, und ich guck nur so und sie so, ach, das knuspert wohl laut. Und ich so, ja, ich glaube, wenn du den Mund zumachst, dann geht's. Aber manche Leute haben da gar nicht, hast du da gar kein Problem mit?
Ich habe damit gar kein Problem.
Krass.
Also Schmatzen finde ich auch nicht gut, aber Crunchen finde ich, also für mich persönlich ist das voll stimulierend, wenn ich so crunche.
Alleine
beim
crunch ich auch.
Ja, genau.
Du musst das hören.
Ja, ja, voll.
Deswegen, sonst schmeckt's nicht.
Und bei anderen stört es mich auch nicht so schlimm. Also manchmal nervt mich einfach was, ne, weil ich so überreizt bin. Dann nervt mich aber auch alles. Also dann kannst du auch atmen. Atmen finde ich dann auch ganz schlimm. So, oder so, wenn Leute so, das mache ich auch voll oft beim Arbeiten und so. Das ist einfach nervig.
Ja.
Aber ich mache das auch. Wenn ich arbeite und immer so krass in meinen Gedanken bin, dann merke ich das manchmal nicht.
Ey, manche Leute machen immer so.
Das mache ich auch sehr oft im Moment, ja.
Ja, okay. Ja, das ist in Ordnung. Aber es ist lustig, dass obwohl, ich glaube, ich hatte das aber früher auch schon. Ich hatte immer schon so ganz komische Sachen, die ich nicht in Ordnung fand bei anderen Leuten.
Mhm. Misophonie heißt der Hass auf Geräusche.
Aha, ja, das habe ich safe.
Ja, genau. Und das können so auch Essgeräusche sein. Es können aber auch andere sein.
Oh, Schmatzen ist auch so schlimm, Alter. Schmatzen. Es gibt ja auch Leute.
Oh, warte. Misophonie ist eine neurologische oder psychische Störung.
Wirklich?
Ja.
Also ich bin auf jeden Fall super sensibel, schon immer.
Stress, Abscheu oder Ekel in Verbindung mit bestimmten Geräuschen. Insgesamt, das ist eine sehr seltene Störung, die bisher nicht offiziell als Krankheit anerkannt ist.
Ja, ich finde, ich muss das bei mir nicht pathologisieren. Ich finde es einfach scheiße. Es kann man auch einfach als Scheißigkeit. Mich nervt es ja selber, dass mich's nervt. Weißt du, ich finde es ja auch, ich finde mich ja selber nervig dafür. Und was, ich will jetzt da gar keine Namen nennen, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die während dem Sprechen ungefähr so ihren Podcast aufnehmen. Ey, dann dreh ich durch. Ich kann mir da keine zwei Minuten anhören.
Aber Toja, ich kann dir sagen, als jemand, der schon öfter mal unseren Podcast geschnitten hat, ich schneide das bei dir auch raus, ne?
Du hörst das nicht.
Ich muss schnell was trinken. Du hast deinen Mund zu, ne? Mhm. Und dann willst du was sagen und du machst den Mund auf. Und dieses Mikrofon
das
ist so sensibel.
Ich weiß. Ja,
und
ich weiß.
Sorry für alle, die das jetzt gerade, die sich gerade die Ohren zuhalten. Aber genau, deswegen, ich schneide das auch immer raus, wenn ich das schneide. Und ich weiß, dass unsere Redakteurin das auch macht, aber das ganze Mal.
Ich mache
es gibt
bei
aber
selbst
so Podcasts,
auch,
bei denen das irgendwie nicht rausgeschnitten wird. Aber die sind nicht so häufig tatsächlich.
Aber ich meine, glaube ich, gar nicht so dieses erste Schnalzen, sondern manche Leute schmatzen während dem Reden. Ich glaube, da ist zu viel
Hast
Speichel
auch schon
im Mund.
Gemacht. Wirklich? Ja, du, oh Mann, du schneidest wirklich? Aber nicht. Oh, fuck, du machst es auch manchmal in den Wörtern drin, aber ich auch.
Nein,
das ist
wirklich?
Ganz normal. Das ist halt, der Mund bewegt sich.
Ich gehe sofort nach Hause, Alter.
Du ja, aber niemand hört das, weil wir das alle immer rausschneiden.
Aber weißt du was, das ist ja noch schlimmer, weil vielleicht bin ich die größte Sprechschmatzerin Deutschlands und keiner weiß es, weil Julia das immer rausschneidet.
Und dann, wenn sie einmal normal mit dir redet, sind die so, oh mein Gott, was macht Julia mal für Geräusche beim Reden?
Hey Julia, warum hast du eigentlich immer Noise-Canceling, wenn wir miteinander unterhalten?
Immer so ein leichtes Schütteln, wenn du redest.
Oh,
nein, aber es passiert nicht so häufig, ne?
Ja.
Ich würde sagen, in einer Folge passiert das vielleicht in zwei Wörtern und dann einmal noch vorne im Wort oder so.
Aha.
Also
okay.
Es ist echt nicht viel, aber es ist normal. Ich meine nur, jeder macht das.
Ja.
Aber man ist natürlich mit diesen ganzen Empfindlichkeiten, ist man bei anderen Leuten immer viel, viel empfindlicher als bei sich selbst. Weil ein Selbst ist wie wenn man pupst, für einen selbst stinkt es nicht, so nach Motto.
Ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht so viel soziale Kontakte habe.
Nein, aber es ist wirklich, es gibt da so neurologische Vorbestimmungen, sage ich mal, dass Leute eben zu sowas neigen. So, es gibt auch ganz viele Sachen, die mich ganz, ganz schlimm stören.
Mhm.
Nur sind die vielleicht dann eher so, also mich stört das zum Beispiel, wenn jemand ein Wort die ganze Zeit sagt. Also immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das macht mich wahnsinnig.
Zum Beispiel, wenn jemand immer einfach sagt.
Zum Beispiel, genau. Oder wenn
oder
jemand wirklich... Zum Beispiel,
ja.
zum Beispiel. Oder wenn jemand ein Wort wiederholt. Aber
mach
nicht nur
Beispiel.
Einmal, genau. Dann bin ich schon so.
Aha.
Weißt du, das ist so kurz vor mein Hirn fried einfach durch. Also so, ich habe das Gefühl, mein Gehirn wird gegrillt einfach.
Ja.
Und wenn mein Kind mich nerven will, dann sagt es einfach ein Wort zehnmal hintereinander.
Ja, okay, das ist natürlich bei kleinen Kindern schwierig, weil die gefühlt alles zehnmal
hintereinander
sagen. Du
weißt nicht, wie viele Jahre ich versucht habe, mir das nicht anmerken zu lassen, dass mich das stört, weil das ist ja der Tod, wenn Kinder das rausfinden.
Ey, das ist echt crazy, dass Kinder, wenn sie eine Frage stellen, eigentlich selten die Frage nur einmal stellen, sondern direkt so achtmal hintereinander. Und selbst wenn du immer die gleiche Antwort gibst, wird die Frage einfach nochmal gestellt. Das ist schon verrückt.
Ja, Kinder sind eine neurologische Herausforderung, für sehr viele Menschen. Ich war letztens so im Auto und habe jemanden mitgenommen, und mein Kind hat irgendwas gemacht. Ich glaube auch irgendwas die ganze Zeit wiederholt oder so. Und die Person, die ich mitgenommen habe, war so, kannst du das kurz lassen? Und ich war so dankbar. Ich war so dankbar, weil ich fühle mich dann auch immer so als schlechte Mutter. Und ich will das dann auch gar nicht so sagen.
Ja.
Weißt du, dass mich das nervt oder so. Weil ich will meinem Kind nicht das Gefühl geben, dass es nervt. Und ich sag auch schon oft, dass es mich nervt. Ne? Also nicht, dass mein Kind mich nervt, aber dass das Verhalten irgendwie anstrengend ist oder so. Und ich war so froh, dass das eine andere Person genauso empfunden hat, weil ich denke immer, ich bin dann so hypersensibel oder so in Bezug auf mein Kind. Weil du bist natürlich, ne, das ist dein Kind.
Ja.
Und egal, was dein Kind sagt, das kommt immer an. Also bei mir zumindest.
Ja, ja,
ne? Ich kann
auch
nicht mit jemand anderem reden und mein Kind sagt was im anderen Raum und ich höre das nicht.
Jemand
ich bin
halt
immer mit einem Ohr irgendwie bei meinem Kind. Und deswegen kriege ich halt auch alles mit, was nervig ist.
Ja, ja, ja.
Naja, es ist auf jeden Fall schwierig. Toja, ich kann dir sagen, es gibt Heilung für deine neurologische Vorerkrankung.
Ich muss noch weiter in die Einöde ziehen.
Genau, du musst Einsiedler werden.
Ja.
Nee, du könntest eine Psychotherapie oder ein Tinnitus-Retraining-Therapie machen. Und dadurch kannst du das behandeln. Ich frage mich, ob du dann in einem Raum sitzt,
einfach,
wo einfach fünf Leute um dich rum nur kauen und schnalzen den ganzen Tag. So.
Ja, wie heißt denn das, wenn man so eine Antikörper, weißt du, wenn man allergisch gegen irgendwas... Das ist so eine Konfrontation dann. Ja, aber ich stelle mir vor, das ist dann wie bei Falling Down, bei diesem Film mit Michael Douglas, der dann komplett austickt. Das bin ich dann auch. Ich werde dann zum Hulk und reiß alles in so ein Loch mit mir rein.
Ich hätte noch eine gute Therapiemöglichkeit, weißt du, du könntest ja auch das über Essen steuern, indem du nie was isst, außer du gehst in diesen Raum, wo die Leute alle so schmatzen und kauen und so. Oh. Und da gibt's dann alles zu essen, was du möchtest.
Schmatzen ist auch schon so ein Scheißwort. Das ist einfach, ich finde alles damit ekelhaft.
Ja, aber ich
schmatzen,
finde, das beschreibt
Alter.
Das so gut, oder?
gibt viele deutsche richtig ekelhafte Wörter. Ich wollte dir was erzählen. Wir sind ja hier bei Vibers. Und ich habe eine Schlagzeile, letzte Woche war das, glaube ich, schon, gelesen und musste mich köstlich amüsieren. War natürlich auch schockiert, aber so ist das ja häufig, dass beides nahe zusammenliegt. Und zwar hat Nike die neuen Uniformen für die amerikanische oder US-amerikanische, ich glaube, Runner, für ihre Runners veröffentlicht, also für Männer und für Frauen. Und der Anzug für Männer ist einfach, muss man sich vorstellen, wie so ein Einteiler. Das ist ein Tanktop und eine lange, enge Hose. So ein, das kennt man ja, aber so Ringe auch oft anhaben, ne? Und die Frauen haben einfach so einen Badeanzug, also für die gleiche Sportart bekommen, der aber einen extrem hohen Beinausschnitt hat. Also self kann nur eine Schamlippe da drin existieren.
Man sieht so rechts und links so 2 Zentimeter Schambein.
100%. Also ich weiß nicht, wie man körperlich gebaut sein muss, damit wirklich alles da drin verpackt ist. Und die haben einen riesigen, zu Recht, einen riesigen Shitstorm bekommen dafür, wie das sein kann, dass im Jahr 2024 für die gleiche Sportart für Männer und Frauen eine so unterschiedliche Uniform zur Verfügung gestellt wird. Mal davon abgesehen, dass es ja auch Menschen gibt, Frauen gibt, die sich vielleicht nicht als diese identifizieren und auch gar nicht sowas tragen wollen. Dann passt ihnen aber der Anzug für Männer ja gar nicht, weil es anatomisch gar nicht konzipiert wurde. Also ich glaube,
da gab es einen Ban inzwischen.
Also, aber ich frage mich, wie kann das denn sein? Also Nike ist ja eine riesengroße Firma. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre es in einem also klar sind die auch konservativ, aber es gibt ja auch sehr viel progressive Erneuerungen, sage ich mal, auch in den USA, was das angeht. Wie kann es sein, dass so ein Anzug überhaupt veröffentlicht werden kann? Also es sind ja so viele Instanzen, und da arbeiten ja hoffentlich auch Frauen, die hätten sagen können, sorry, aber ich glaube, das ist nicht so gut für Sport machen.
Ja, es gibt ja auch so Sportarten, es ist ja schon seit Jahren so in der Diskussion, auch bei den Olympischen Spielen und so weiter.
Ja, Volleyballerinnen zum Beispiel.
Auch, genau. Ja. Und auch die Turnerinnen.
Turnerinnen, ja.
Die haben halt diese Vorgaben von Outfits, die sie tragen müssen, kriegen dann aber zum Beispiel Punktabzug, wenn die Unterhose darunter zu sehen ist.
Ja, unglaublich.
Und das halt bei diesen krassen Bewegungen, die die Leute da machen. Das ist halt so krass, weil wir haben ja auch das Foto vorliegen. Wir können das auch eigentlich mal posten. Und man sieht sogar auf der Puppe, die diesen Anzug anhat, sieht man das Schambein der Schaufensterpuppe. Ja. Ich mir so denke, okay, aber zu welchem Zeitpunkt dachtet ihr, dass das eine gute Idee wäre?
Und das meine ich ja, es sind doch so viele Instanzen in so einer großen Firma, die hätten sagen können, oder man hätte doch einfach die Sportlerinnen selber auch fragen können. Ich meine, es gab einen riesigen Shitstorm auch auf Twitter oder jetzt X und auch Instagram, wo Sportlerinnen, Olympionikinnen, erfolgreich im Olympioniken, wie heißt das denn? Olympioniken, ist ja auch scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Die dann auch natürlich suffisant und zynisch schreiben, wie das sein kann, dass sowas überhaupt veröffentlicht wird. Eine schreibt zum Beispiel, wait my hoo-ha is gonna be out, Tara. Oder hier schreibt eine, hi, European Wax, would you like to sponsor Team USA for the upcoming Olympic Games? Please and thanks. Also einfach, weil man auch gezwungen wird, sich um die Behaarung auch Gedanken zu machen. Denn bei so einem Cut, sagen wir mal, du hast keinen Bock, dich zu rasieren, aus welchen Gründen auch immer. Wenn du diesen Anzug anziehst, dann werden auf jeden Fall Haare zu sehen sein, ob du willst oder nicht. Und bist dann, also du wirst dann auch alleine schon mit der Frage konfrontiert, möchte ich meine Schambehaarung der ganzen Welt überhaupt zeigen?
Noch dazu ist es so, dass Menschen mit Uterus auf jeden Fall eine Woche im Monat menstruieren. Ja. Wie sollst du bitte Menstruationsartikel da irgendwie tragen? Also sogar bei einem Tampon würdest du noch den Faden sehen, weil es einfach so verrutschen könnte.
That's
also
crazy.
Es ist einfach krass. Ich fand es ganz interessant. Lauren Flashman, die eine ehemalige US-Athletin ist, hat geschrieben, wenn diese Outfits wirklich förderlich für die körperliche Leistungsfähigkeit wären, würden Männer es tragen.
Ja, geil.
Und es ist einfach so beschreibend, weil ja, so ist das einfach.
Ja.
Also es gibt ja keinen Grund, warum, ne, also das Männeroutfit haben wir ja auch vorliegen, das ist halt so eine Radlerhose mit einem Tanktop. Also es gibt keinen Grund, warum Frauen das nicht genauso tragen könnten.
Nike hat übrigens auch kommentiert, warum dieser Anzug so aussieht. Und zwar sagt die Firma, dass der Fokus bei diesem Anzug on women's comfort liegt. Also angeblich ist das ja so super bequem, wenn die Schamlippen da raushängen. Und irgendwie wird dann gesagt, ja, die Necklines sind irgendwie perfekt für den weiblichen Körper und so. Also es ist voll der Bullshit, der da geschrieben wurde. Ich bin gespannt, ob dieser Anzug wirklich getragen werden wird. Wir werden es sehen.
Ich hoffe wirklich, dass die Athletinnen in Zukunft mehrere Outfits haben, aus denen sie sich eins aussuchen können.
Ja.
Weil das fände ich absolut selbstbestimmt. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die so wenig wie möglich gerne anhaben, wenn sie Sport machen.
Ja.
Ich gehöre zum Beispiel auch nicht dazu. Ich habe immer gerne eine lange Hose an.
Ich auch.
Aber ich mache auch Sachen, wo auch meine Schienbeine immer mit involviert sind und die will ich bedeckt haben. Mhm. Also gar nicht so aus den optischen Gründen oder so, aber ich finde manche Sachen praktischer. Mhm. Aber ich kenne auch so CrossFit-Girls, die auch irgendwie Deadlifts machen und so, aber halt dann nur in so einem knappen Höschen und für die geht das klar.
Also manche mögen ja, das ja auch einfach. Es geht, ich finde, manchmal geht es ja auch einfach nur um Gefühl, also unabhängig von deiner Körperform. Manchmal, ich bin auch so jemand, ich möchte beim Sport komplett eingepackt sein. Ich weiß auch nicht, also will ich halt einfach. Ich will mich da nicht so exposen und manche mögen das. Und wenn man die Freiheit
hat. Ich glaube, da geht es auch gar nicht. Also für viele geht es auch, also bestimmt auch für ein paar geht es auch um Exposen.
Ja.
Aber für viele geht es eben auch um so Sachen wie Bequemlichkeit.
Ja,
und auch, ne, Menschen sind auch unterschiedlich sensorisch getriggert oder so. Ne? Mhm. Und es gibt Leute, die mögen das gar nicht, wenn Stoff ihre Haut so reibt beim Sport. Und dann gibt es Leute, die finden das total angenehm.
Ja. Ich muss kurz meine Hose aufmachen, ey. Wenn wir hier so viel über Sport
sensorisch.
Apropos sensorisch, ich habe so eine enge Hose an. Sieht geil aus, aber ist unbequem. Ich meine, es gibt eigentlich auch für viele Sportarten schon diese Regelung, dass man sich das aussuchen kann. Es gibt gerade auf Netflix eine Show aus Südkorea, wo heißt ein 100, übrigens eine super geile Show, wenn man sich so ein bisschen für, ich sag mal, Athletik generell interessiert. In der Show werden 100 Menschen eingeladen und es sind alles Athleten oder Athletinnen. Und die meisten kommen aus Südkorea, es sind aber auch ein paar Amerikaner dabei, ich glaube ein Deutscher, also es ist aber hauptsächlich Südkoreaner und Koreanerinnen. Und selbst die Frauen, also manche von denen haben dann auch T-Shirts an und manche super enge Bustiers zum Beispiel, die entscheiden das da auch selber. Also selbst da ist es nicht. Und Südkorea ist ja jetzt noch mal anders.
Aber das ist nur eine Show, oder?
Ja, es ist nur eine Show, aber das sind wirklich Athleten und Athletinnen. Das sind Sportoutfits. Also es sind wirklich.
Ja, genau, aber es geht ja um Wettkampfoutfits. Und da sind die, glaube ich, einheitlich.
Aha.
Da kannst du, glaube ich, nur die Farben bestimmen.
Mhm.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht die Formen bestimmen kannst. Wie bei Fußballtrikots
auch.
Ja,
okay, du hast recht. Naja, jetzt hast du meine Überleitung kaputt.
Ach so, entschuldige.
Ich wollte dir nämlich was aus Südkorea erzählen.
Okay.
Das ist ja ein Bereich der Welt, der, also ich interessiere mich wahnsinnig für Südkorea, aber ich glaube auch, weil ich jetzt diese Show gesehen habe gerade. Es gibt in Südkorea eine Bewegung seit, ich glaube offiziell 2019. Ich habe gestern das erste Mal davon gehört. Hast du schon mal von 4B gehört? Also 4B.
Nee.
Und zwar gibt es einen Frauenstreik in Südkorea. Wir sind ja hier bei Vibers, deswegen wollen wir hier über andere Vibers auch auf der ganzen Welt sprechen. Und zwar ist es ein feministischer Aufstand in Südkorea. Und das Geile ist, die kämpfen nicht gegen das Patriarchat, sondern sie wenden sich ab.
Okay.
Dieses 4B kann man sich ja schon, oder vielleicht selbst erklären, sind 4Bs. Und zwar sind das südkoreanische Begrifflichkeiten, ich sag einfach, was sie bedeuten. Einmal Bihon, das bedeutet Nein zur heterosexuellen Ehe.
Mhm.
Dann Bihulsan, sorry, ich bin keine Südkoreanerin, deswegen spreche ich wahrscheinlich falsch an. Nein zum Kinderkriegen.
Mhm.
Dann Beonae, Nein zum Dating. Und das letzte B ist Nein zum Sex mit Männern.
Okay.
Also es ist sehr radikal. Es gibt zwei Wortführerinnen, das sind YouTuberinnen, die sehr bekannt sind. Und sie sagen, dass das Übel, das große Übel des Patriarchats ist die traditionell heterosexuelle Ehe. Und die südkoreanische Gesellschaft ist generell eher konservativ ausgerichtet. Manche würden vielleicht auch sagen misogyn. Und die Frauen sind dort einfach, wie es in vielen patriarchalen Strukturen immer noch ist, eben für Familie, Kinder zuständig und sollen halt vor allem auf ihr Aussehen achten. Es geht wenig jetzt um deren Leistung oder es geht eigentlich einfach nicht darum, was sie wollen, sondern sie sollen einfach eine gewisse Rolle erfüllen. Und dagegen kämpfen die jetzt an.
Das sind also so Voice-Sales. Also statt In-Sales sind das Voice-Sales, weil also In-Sale ist ja so involuntary celibate, keine Ahnung, also auf jeden Fall ungewollte oder unfreiwillige Zölibat haltende.
Ja, ja.
Und die sind ja freiwillig, also sind sie ja voluntary, oder? Also sind es Wall Sales.
Sie wollen das auf jeden Fall, wollen nichts mehr damit zu tun haben. Eine südkoreanische TikTokerin sagt, wenn Männer die Frauen, mit denen sie zusammen sind, misshandeln, ist es dann nicht logisch, dass Frauen nicht mehr mit Männern zusammen sein wollen. Für uns, wir sagen ja, was sonst, aber dort ist es halt nochmal ein bisschen was anderes.
Das ist immer mein Argument, wenn Leute denken, man kann sich die sexuelle Orientierung aussuchen.
Ja, ja, ja.
Weil
ja.
Ich wäre, glaube ich, auch schon lange nicht mehr heterosexuell. Also bin ich auch nicht ganz, aber dann wäre ich gar nicht mehr am Männer daten.
Ja, bist du aber ja noch.
Weiß ich nicht.
Ja klar, der nächste kommt. Und letzten Endes ist diese 4B-Bewegung eine Fortführung davon, dass diese sich gegen diese Bemühungen der Regierung richtet, die südkoreanische Frauen in die Rolle der Gebärenden und der Mütter drängen. Also viele Frauen zum Beispiel rasieren sich dort den Schädel. Die schminken sich nicht mehr, um gegen diese ganzen Normen zu protestieren. Und generell wenden sich die Frauen, die mit dieser Bewegung sympathisieren, von sexuellen Beziehungen mit Männern ab. Also es ist sehr, ich finde es ultra radikal.
Voll.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Frauen da jetzt nicht 100% sagen, ja, wir hassen Männer oder wir sind nicht mehr hetero auf einmal, sondern ich glaube, da geht's einfach um einen Protest. Und ein Protest ist nun mal laut und radikal und oft hat viel mit Provokation zu tun. Ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt.
Schreibt uns eine DM, wenn ihr auch so eine Bewegung gründen wollt.
Wenn ihr so eine Bewegung gründet. Ich, ehrlich gesagt,
wir haben leider schon Kinder. Und
ich habe die ganzen Informationen übrigens von Radio FM4. Also vielen Dank für eure Slides. Ich habe das tatsächlich gestern zum allerersten Mal gelesen. Man befindet sich ja doch oft in der eigenen europäischen Bubble, gerade was so gesellschaftliche Themen angeht. Und mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass Südkorea so konservativ ist. Also, dass Nordkorea das ist, das wissen wir hoffentlich alle. Aber ich, in meiner Wahrnehmung war Südkorea eigentlich ein Staat, der sehr moderner, nicht modern, also nicht moderner als Deutschland vielleicht jetzt, aber schon moderner ist als das, was ich jetzt hier höre.
Also ich bin hier gerade in so einem Artikel gelandet, wo so ein bisschen Statistiken auch genannt werden. Und da steht laut einer Umfrage des koreanischen Kriminologischen Instituts aus dem Jahre 2015, fühlen sich 71,7% der südkoreanischen Frauen von ihrem Partner kontrolliert.
Oh wow.
35,5% thematisierten psychische und 22,5% körperliche Gewalt in ihren Beziehungen.
Okay.
Und sexualisierte Gewalt. Aber es gibt seit einiger Zeit auch noch den sogenannten Spermaterrorismus, wo Männer auf die Kleidung oder das Essen von Frauen ejakulieren, um sie zu erniedrigen.
Nein.
Auch das heimliche Fotografieren von und Filmen von Frauen sowie die Veröffentlichung des oftmals sensiblen Materials im Internet, wo Männer ihren Vergewaltigungsfantasien freien Lauf lassen, sind gang und gäbe. Die Täter erhalten in Südkorea dafür in der Regel maximal Geldstrafen, da bei PolizeibeamtInnen die Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Gewalt fehlt. Und nachdem eine Frau 2018 heimlich das Foto eines Aktmodells an ihrer Universität aufgenommen hatte, wurde sie zu 10 Monaten Haft verurteilt. Das habe ich jetzt einfach von dem Artikel vorgelesen. Wir verlinken euch den Artikel in den Shownotes, dann könnt ihr selbst den kompletten Artikel lesen.
Ja, es ist eine Quelle. Ausschnitt. Ihr könnt ja auch zwei. Wenn ihr richtige Journalisten und Journalistinnen seid, lest ihr 3 Quellen, denn nur dann ist es eine richtige Quelle. Ja, aber es ist auch für mich auf jeden Fall sehr überraschend. Also ich finde, man hat halt im Kopf oft so, jeder von uns hat Schubladen im Kopf und ich glaube, jeder von uns hat auch Bereiche der Welt im Kopf, wo man genau weiß, aha, ja, das sind quasi für Frauen die schlimmsten Orte der Welt und da sind die patriarchalen Strukturen am schlimmsten und dann gibt's andere Bereiche, das ist vielleicht weniger schlimm, vielleicht anders als wir es leben, weil es einfach auch andere Kulturen sind, was ja auch alles nicht immer unbedingt schlecht sein muss, aber für mich ist sowas dann doch schon überraschend, weil ich eigentlich dachte, das hat man ja gerade durch meinen Fandom gehört, durch diese Show auch, ach, und da sind ja auch Frauen dabei und so, ach, das wird, ist ja bestimmt alles so cool, gleichberechtigt und so, aber das ist nicht so. Also es hilft manchmal, wenn man, finde ich, die eigenen Probleme in der zum Beispiel deutschen Gesellschaft beleuchtet, was hier alles so vielleicht an Gleichberechtigung noch nicht cool ist, dann hilft es, finde ich, trotzdem manchmal zu gucken, wie ist eigentlich woanders. Und da gibt es jetzt vielleicht Leute, die finden das nicht oder stehen da nicht dahinter, wenn ich das sage. Aber ich denke mir manchmal, wir haben es ja eigentlich schon ziemlich gut. Also es gibt kein Recht im Unrecht, nur weil es woanders scheiße ist, heißt das nicht, dass wir hier alles akzeptieren müssen. Aber dennoch, finde ich, muss man sich manchmal so ein bisschen einnorden um zu checken, wie glücklich wir eigentlich sein können, was wir hier für eine Entwicklung gerade haben.
Und da möchte ich sofort diesen Übergang nutzen zu einem anderen Artikel, den unsere Redakteurin uns hier noch mit ins Briefing gepackt hat.
Ja.
Mit der Überschrift Frauenrechte werden weltweit weiter eingeschränkt.
Ja, schade. Weißt du, was ich wusste, dass das kommt?
Der Bericht der UN, der gerade veröffentlicht wurde. Ja, und trotz wichtiger Fortschritte sieht das nämlich gerade nicht so gut aus auf der ganzen Welt.
Ja,
Oder weiterhin nicht so gut aus mit den Frauenrechten. Und es ist leider so, dass dann Frauenthemen auch oft in der Politik benutzt werden. Mhm. Als Schlachtfeld. Und da geht es teilweise echt um so grundlegende Rechte. Und dadurch, dass es dann in der Öffentlichkeit auch so immer wieder diskutiert wird.
Wird's nervig.
Wird's nervig, aber das führt eben auch dazu, dass Frauen immer noch nicht selbstbestimmt leben können.
Mhm.
Und das eben im Privaten, also es färbt aufs Private einfach wahnsinnig ab. So dass jede vierte Frau immer noch nicht Nein zu Sex sagen kann in ihrem Leben. Und das ist schon echt heftig. Und klar sind wir super selbstbestimmt im Vergleich zu anderen Frauen in anderen Bereichen auf der Welt. Und trotzdem glaube ich halt, dass man da nur als komplette Gesellschaft sowieso dorthin kommt. Und ich bin aufgewachsen mit so einem Gefühl von, es wird alles immer besser, was Frauenrechte angeht, weil ich ein 90er-Kind bin. Und
ja, nicht mal das Frauenrecht. Ich glaube, wenn man in den 90ern geboren wurde, oder ich bin jetzt 89, aber ich meine, die waren halt die Maden im Speck, ne? Also auch was Kriege, Krisen und so angeht.
Ja, und wenn du dir überlegst, wann Gewalt in der Ehe überhaupt verboten wurde und sowas, ne?
Ja.
Das war alles in den 90ern, wo auf einmal gesagt wurde, nee, die Frauen, die haben jetzt auch ein paar Rechte. Und klar, nee, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ignorant, weil Wahlrecht und so gab es natürlich dann auch schon vorher und da haben andere Leute für gekämpft, die nicht in den 90ern am Start waren. Aber ich hatte da einfach so vom Gefühl her, bin ich aufgewachsen als Mädchen in den 90ern, die immer mehr Rechte zugesprochen bekommt und die auch sich sehr empowered gefühlt hat.
Ich auch.
Und dann dachte ich so, klar, je älter ich werde, desto besser wird das. Wir sind noch nicht perfekt da angekommen, wo wir hinwollen mit Gleichberechtigung, aber es wird besser. Und jetzt, seit ein paar Jahren, ist es das erste Mal so, dass ich wirklich akzeptieren musste, dass es teilweise auch wieder schlechter wird.
Ja, ich auch so.
Und das ist extrem beunruhigend. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich dachte früher immer, dass alle Rechte immer mehr werden und nicht, nicht, dass alle Rechten immer mehr werden.
Es gibt immer mehr.
Ja.
Es gibt immer mehr Sicherheit auf der Welt, aber dem ist nicht so. Nee. Ich tue mir auch ehrlich gesagt manchmal schwer. Ich meine, wir sind da vielleicht auch nicht der richtige Podcast für. Ich versuche eigentlich immer nicht so schwarz zu malen, weil ich, wie soll ich das sagen? Es gibt ja kein gutes Gefühl, wenn man über sowas spricht. Allerdings, man löst halt auch keine Probleme, indem man sie einfach ignoriert oder nicht anspricht. Also ich kann jeden verstehen, der, mir geht es genauso, der ein komisches Gefühl gerade hat, so was auch so globale Themen angeht. Und ich habe das zum Beispiel ganz tief gerade in mir, weil ich das Gefühl habe, dass es halt so viele Themen mittlerweile gibt, wo man Angst hat, teilweise mit Freunden oder Freundinnen drüber zu reden, weil man also nicht, weil man Angst vor der eigenen Meinung hat, sondern weil man Angst hat, was die andere Person für eine Meinung hat. Weil man vielleicht eine Person sehr gerne mag und aber sich schon überlegt, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt das anspreche, diesen Konflikt oder diesen Krieg? Was ist, wenn die Person eine Meinung hat, die ich ganz schlimm finde? So können wir dann genauso befreundet sein wie vorher. Und ich erlebe das in meinem Freundeskreis. Ich habe das teilweise in der Familie schon erlebt. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir in der Gesellschaft mit umgehen müssen. Also, weil du kannst nicht alle wegcanceln. Du kannst ja nicht sagen, ja gut, dann rede ich nur noch mit den Leuten, die genau das Gleiche denken wie ich. Man kann aber auch nicht den ganzen Tag Kämpfe führen.
Ja, ich meine, es gibt da ja auch Unterschiede, ne? Ich finde, wenn das so super enge Freunde sind und die eine komplett andere Meinung haben und dadurch eben auch eine andere Wertevorstellung als du, dann fällt mir das schon schwer. Aber alles, was so darüber hinaus ist, versuche ich schon auch irgendwie zu akzeptieren. Das ist halt immer so ein bisschen eine Perspektivenfrage auch. Wenn mir jemand mein Recht auf Existenz abspricht.
Ja, das ist,
ne?
Ja.
Und was eben auch dann teilweise passiert, wenn du merkst, dass irgendwie, keine Ahnung, also das ist ja natürlich super individuell, was jetzt deine Rechte angeht. Aber wenn jemand von meinen männlichen Freunden zum Beispiel schlecht über Frauen spricht oder so, dann spricht mir das meine Gleichberechtigungsexistenz als Frau ab. Das habe ich jetzt gerade erfunden, das Wort, das gibt's nicht, ne? Aber es spricht mir meine Rechte ab. Und wenn jemand aber zum Beispiel schlecht über Geflüchtete spricht oder so, dann spricht mir das auch meine komplette Lebensexistenz ab. So als Kind von einem Geflüchteten. Und genauso, ne, jeder hat so seine individuellen Werte, die da irgendwie noch mit reinkommen, finde ich.
Das kommt hinzu, ja. Man hat halt persönliche Beziehungen.
Genau. Und ich finde, man kann sehr tolerant sein, indem man sich andere Meinungen anhört, wenn das aber enge Freunde sind, die eben so Werte vertreten, die, wenn die umgesetzt werden würden, dir deine Existenz absprechen, dann kann ich das nicht akzeptieren. Mhm. Und genauso akzeptiere ich das aber auch bei anderen Leuten, wenn sie das dann nicht können.
Ja, bei mir ist es, also ich habe da keine, wie soll man sagen, so eine Formel für, weil ich glaube, dass das sehr individuell ist, dass jeder seine Grenzen hat. Es gibt auch, schon mal stell dir mal vor, die Oma wählt AfD, ja? Und du liebst deine Oma, die wählt aber AfD.
Würde ich nicht mehr hingehen.
Ja, und du sagst, du gehst nicht mehr hin, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich würde trotzdem hingehen. Das sind diese Grenzen,
ne? Genau.
Wo man eine Lösung für finden muss, jeder für sich selbst. Und es ist ja auch dein Recht. Jeder kann seine eigenen Grenzen ziehen. Ich könnte auch nicht mit einem Nazi befreundet sein. Also auch selbst wenn auf einmal mein bester Freund oder meine beste Freundin auf einmal Nazi ist, dann können wir halt nicht mehr beste Freunde sein, so, weißt du? Aber das ist halt das, was ich meine mit diesen Grenzen. Andere setzen diese Grenzen ja schon. Oh Gott, ich möchte nicht mit jemandem befreundet sein, der Fleisch isst oder also der viel Fleisch isst oder weiß ich nicht.
Aber ich kann dir sagen, so, also wenn meine Oma AfD wählen würde, dann würde das sich für mich anfühlen, als ob sie sagt, ich will, dass du nicht existierst. Also das klingt mega dramatisch.
Aber das muss es nicht, ja, und das ist ja eine andere
mich
Meinung.
Das ist für mich die
sein.
Übersetzung, ja, weißt du? Aber das ist meine individuelle Übersetzung, die meine Lebensrealität betrifft.
Ja, und aber vielleicht versteht die das nicht.
Vielleicht versteht sie das nicht, aber ich würde ihr das genauso sagen. Ich würde dir das genauso sagen. Ich würde sagen, willst du nicht, dass ich existiere? Und dann wäre ich gespannt, was sie dazu sagen würde. Meine Oma wählt, glaube ich, nicht AfD.
Meine auch nicht. Es ist ja auch, keine Sorge, falls meine Oma hier zuhört, es tut mir total leid, ich wollte dir so einen Scheiß nicht unterstellen, aber war ja nur als Beispiel.
Ja,
das ist ja nicht, es ist ja kein unrealistisches Szenario, was ich da gerade gesagt habe. Also ich hatte schon auch mit Freundinnen Situationen, wo ich bin sehr schlagfertig, aber wo ich auch mal schlucken musste und so, okay, was sage ich jetzt, weil dann in welche Richtung geht dann unser nächstes Gespräch? Weil es ist natürlich auch oft sehr emotional und jeder weiß, was passiert, wenn man mit viel Emotionen auch diskutiert und streitet. Das ist, kann schnell explodieren, ne? Und dann frage ich mich halt immer, will ich, dass es eskaliert auch? Also was ist das Ergebnis davon? Wir sollen ja zusammenrücken und nicht uns alle scheiße finden und anschreien und uns alle Freundschaften kündigen und so. Es ist, ich kann dir nur hoffen, wir sind da jetzt irgendwie reingerutscht. Ich kann nur hoffen, dass das sich ein bisschen entspannt irgendwie.
Es ist aber auch, ich meine, als wir den Podcast angefangen haben, haben wir ja noch auch alle möglichen Diskussionen irgendwie öffentlich ausgetragen und so. Und wir hatten schon immer unterschiedliche Positionen auch. Und es gibt auch bei uns
politische
Unterschiede, die, sag ich mal, nicht synchronisierbar sind einfach. Ne? Also die immer existieren werden. Und wir müssen ja auch immer wieder neu einen Umgang damit finden.
Ja, wobei man sagen muss, also das ist jetzt meine Meinung, wir leben in einer Demokratie und es gibt viele demokratische Parteien. Und solange das eine Partei ist, die nicht menschenfeindlich ist und nicht die AfD ist und keine Nazis drin sitzen, würde ich sagen, können wir alle mal darüber froh sein, dass
wir
überhaupt...
Von welcher Partei redest du?
Dass wir die Wahl haben. Schau, das finde ich zum Beispiel uncool, weil wir leben hier in einem Land, wo wir die Freiheit haben, Parteien überhaupt zu wählen, wo wir eine freie Entscheidung haben, eine Partei zu wählen. Das haben viele andere Bereiche der Welt nicht. Und das finde ich eine unglaubliche Freiheit. Wenn da jemand neben mir sitzt, sagt, ja, ich bin aber überzeugter FDPler und die andere sagt, ja, ich bin aber grün, dann sag ich, ist doch toll, ist doch schön, freut euch. Wählt eure Partei, seid glücklich über eure verschiedenen Meinungen und seid glücklich, dass ihr diese Wahl überhaupt habt.
Ja, aber also wenn du sowas sagst wie, dass halt alle demokratischen Parteien, die jetzt nicht NPD und AfD sind, keine Menschenfeinde sind, da fallen mir ja sofort drei Sachen ein, weißt du, so, wo es um genau diese Menschenfeindlichkeit auch geht teilweise, wo eben auch Parteien drin...
Ja, ich weiß, worauf du hinaus bist. Es gibt innerhalb jeder Partei auch Konflikte und
manchmal ist es auch
für mich ist keine Partei 100% geil. Ja, so, klar. Da muss und jeder seine Grenzen ziehen.
Manchmal ist es auch eine Illusion, weißt du, dass du sagst, du wählst jetzt diese eine Partei und dann kannst du sicher gehen, dass sie nichts Menschenfeindliches beschließen in ihrem Leben oder in ihrer Regierungsperiode.
Da gibt's, glaube ich, keine Partei.
Genau, das meinte ich halt gerade so, als du das gesagt hast, so, wir haben voll das Privileg, die sind gar nicht menschenfeindlich. Kann ich so nicht unterschreiben. Aber
ich finde per se, außer das, was bei uns jetzt in der Regierung passiert, ist keine Partei außerhalb der AfD, wo ich per se einen Stempel draufdrücken würde, menschenfeindlich. Dass es in jeder Partei und in jedem Staat und Land der Welt menschenfeindliche Meinungen und Strukturen und sicherlich auch Aktionen gibt, das wird sich, glaube ich, nie ändern. Aber also per se auf eine Partei zu sagen, die ist menschenfeindlich, würde ich sagen, ja, das ist die AfD. Mhm. Und auch die anderen, die nicht überhaupt nicht im Bundestag sitzen, brauchen wir nicht drüber reden, da gibt es ja noch genug. Aber
ja, aber trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass andere Parteien, also dass viele Parteien, sobald, also wir hatten ja jetzt auch das Ding so mit den Grünen, wir haben alle irgendwie, also nicht alle, aber sehr viele Menschen haben halt auch die Grünen krass gepusht, so bei den letzten Wahlen.
Weil die einzig moralisch-ethische in Ordnung Partei, alle wählen
Grünen. Aber wenn die dann trotzdem diese Entscheidung treffen müssen, ne, dann sind sie eben doch einfach dann am Ende auch eine Regierungspartei.
Ja,
und ich glaube, fast jede Partei, die in diese Position kommt, muss irgendwann diese Entscheidung treffen und wird sie dann vielleicht auch so treffen, wie die Grünen jetzt eben Sachen beschlossen haben, mit denen sie nicht ihre Wahlkampagne gemacht haben.
Du, ich glaube, ja, sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass es für viele Menschen, die, wenn wir über die Grünen reden, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die bei den Grünen ist, die auch erzählt, ey, wir sind nicht irgendwie eine homogene Masse, die alle die gleiche Meinung haben und die alle hinter allen Entscheidungen stehen, die da gefällt werden. Das sind ja super viele. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, eine Partei besteht ja einfach auch aus Menschen. Und nicht alle Menschen dort haben die gleiche Meinung. Aber es ist halt einfach nicht schwarz-weiß. Was soll ich sagen? Seid froh, dass ihr frei wählen könnt und überlegt euch, könnt ihr Roulette spielen.
Seid froh, dass
Partei
ihr nicht in Amerika wählen müsst für die nächste Wahl.
Boah, fucking hell, Alter.
Da wüsste ich echt nicht, was ich machen würde. Also, naja.
Du wüsstest das, glaube ich, schon.
Ja, ich würde es so machen, wie man das jetzt von mir erwartet. Aber es ist nicht so, ne? Es fühlt sich, glaube ich, nicht nach einer guten. Es fühlt sich halt beides, glaube ich, nicht so gut an, einfach. Aus unterschiedlichen Gründen.
Es ist eine komische. Das ist eine komische Entwicklung. Was auf jeden Fall geil ist, ich habe neulich mit Bekannten gesprochen, US-Amerikaner. Also, weißt du,
hat er dich angerufen, weil
ich ihn heiraten soll.
Ja. Wirklich, ey, die ganze Zeit.
Die wollen alle nach Europa.
Wir haben da letztens drüber geredet.
Ach, du
in
hast
der Folge,
das.
Oder?
Ja.
Wir haben darüber gesprochen.
Du hast auch darüber gesprochen.
In der gleichen Woche noch hat mir ein Freund geschrieben und gefragt, ob ich ihn heiraten könnte. Und
nicht
ich denke einfach so. Also, und das ist nicht der Erste, ne? Glaub mir, jetzt sind fast alle Ami-Freunde, die ich überhaupt noch hatte in meinem Leben, haben mich schon mal gefragt, ob ich die heiraten will. Ich habe die früher gefragt, da wollten die nicht, weißt du, ich lasse die jetzt zappeln, aber richtig.
Ja, es ist wirklich crazy.
Ja, das ist, also eine Green Card ist nichts mehr wert gerade.
Weißt du, manchmal frage ich mich, und das ist jetzt, vielleicht ist das für manche jetzt ein naiver Gedanke, den ich habe. Ich interessiere mich. Das, also nicht falsch verstehen, ich interessiere mich sehr für die Kriege, die aktuell auf der Welt sind. Nicht, weil ich die geil finde, sondern weil ich einfach, weiß ich nicht, seit es diese Kriege gibt, sei es Israel-Gaza oder sei es Ukraine-Russland oder auch in Afrika, was im Sudan abgeht, dass mich interessiert einmal diese Kriegslinien, wer da ist da involviert, was gibt es da für Allianzen, welche Staaten sind da auch noch involviert, was ist das für eine Historie? Das, man vergisst ja manchmal, wenn man durch ein Feed irgendwelche Kacheln sieht, dann neigt man dazu, sofort eine Meinung zu haben, weiß aber gar nicht, dass vielleicht schon vor 100 Jahren oder weil vor 500 Jahren, was da historisch eigentlich alles los war, ist natürlich auch vielleicht nachvollziehbar. Nicht jeder kann sich halt die letzten 500 Jahre von jedem Staat irgendwie reinziehen. Aber manchmal frage ich mich, gerade weil mein Interesse da so hoch ist, ob der Mensch, also ob unser menschliches Gehirn eigentlich überhaupt dazu in der Lage ist, sich mit globalen Konflikten in so einer Intensität, wie wir das auch auf Social Media tun, weil du halt überall auf der Welt dauernd auch Informationen ziehen kannst, ob wir die Kapazitäten dafür überhaupt haben. Oder ob das dann automatisch einfach dazu führt, dass wir alle hardcore depressiv werden.
Ja,
weißt du, was ich meine?
Anxiety 3000 haben.
Weil du überhaupt nicht, ich glaube, das menschliche Gehirn kann dann nicht mehr abstrahieren, okay, das passiert im Sudan und das passiert in Israel und das passiert in Gaza. Wir können ja die Liste jetzt endlos weiterführen. Taiwan, geht ja immer und so weiter, weißt du?
Ja, voll.
Es sind überall Brandherde und es gibt sehr viele Konflikte gerade und sehr viele Menschen sterben. Und ich frage mich manchmal, ob das, also ich will ja niemandem den Tipp geben, beschäftigt euch bitte nur noch mit Deutschland oder mit Europa oder weiß ich
nicht. Jetzt konzentriert euch mal auf
oder auf euch selbst. Aber ich glaube
endlich
nicht, dass das menschliche Gehirn dazu eigentlich in der Lage ist.
Ich weiß, was du meinst. Also ich habe das Gefühl auch oft, aber bei mir ist es dann oft so dieses, es setzt mich auch sehr viel mit diesen Sachen auseinander, mit den Themen und mit den Kriegen und warum was passiert und wie der Verlauf ist und keine Ahnung was. Aber ich komme auch immer wieder an den Punkt, also gerade auch wenn es um so Hilfsaktionen geht und so, habe ich oft das Gefühl, oh mein Gott, da geht's gerade so vielen Menschen schlecht und jetzt spendest du gerade für einen Menschen. Weißt du, und das ist so, das ist natürlich das gleiche Argument, wie wenn du sagen würdest so, ich gebe Obdachlosen nie Geld. Ich helfe denen nie, weil es gibt so viele von denen und ich kann nicht allen helfen. Ne? Mhm. Aber das ist manchmal so ein bisschen Verzweiflung einfach, ne?
Weil du bist ja Teil
absolut,
beitragen,
du bist ja absolut machtlos, auch, ja. Also gerade was Kriege angeht, bist du halt total machtlos als Bürgerin eines Landes. Und klar kannst du irgendwie auf Demos gehen und du kannst auch irgendwie Online-Aktivismus betreiben, du kannst spenden, aber du hast nicht viel Einfluss darauf, weil da geht's ja oft um Sachen in ganz anderen Dimensionen, die du nie erreichen wirst dadurch. Ja.
Und ich finde, das ist aber auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich kann nichts ändern, ich muss jetzt nichts tun. Auf der anderen Seite ist das, was du sagst, man verfällt in eine Hilflosigkeit, weil man sich denkt, okay, ich bin dem einfach ausgeliefert und muss hoffen, dass meine Kinder nicht eingezogen werden. Ich muss hoffen, dass ich überhaupt in Europa da sicher noch leben kann in 20 Jahren.
Ja, also das fühlt sich aber eklig an, auch wenn man so Gedanken hat, weil wir leben hier sehr sicher. Und in vielen Ländern leben die Menschen gar nicht sicher und haben jeden Tag Angst, dass sie oder ihre Familie
und
sterben
wir können sehen.
Oder verletzt
und wir genau. sehen das live.
Und dann diesen teilweise. Gedanken zu haben, hoffentlich passiert uns das nicht, fühlt sich richtig eklig an.
Aber das ist normal.
Ja,
ich glaube, das
normal,
ist menschlich.
Aber ich habe den auch oft und dann denke ich mir aber auch so, dann schüttelt es mich auch ein bisschen und dann denke ich mir so, wie eklig, dass ich diesen Gedanken jetzt habe.
Das finde ich zum Beispiel gar nicht eklig, weil ich glaube, das ist ein ganz normal menschlicher Gedanke, finde ich, zu vergleichen mit, du weinst jetzt nicht, weil eine Person irgendwo auf einem anderen Kontinent der Welt vielleicht gerade verhungert ist. Sag mal, ein vierjähriges Kind ist gerade verhungert, weil es nichts zu essen hatte. Deine Oma stirbt aber morgen und dann weinst du. Mhm. Es ist doch klar, dass du eine andere emotionale Verbindung auch hast. Und das meine ich mit diesem Schutz, dass das menschliche Gehirn dazu nicht ausgelegt ist.
Das ist aber auch sehr individuell, weil ich kann dir sagen, dass ich auch schon wegen vierjährigen Kindern irgendwo anders geheult habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott,
wenn
das mein Kind wäre.
Ja, natürlich,
und
wenn du das siehst.
Das hatte eine Mutter und keine Ahnung.
Leila, wenn ich mir diese Inhalte ansehe und Dokumentation und sehe, welche Kinder alle gerade an der Brust verhungert sind, ich kann das nicht mehr sehen.
Ja.
Ich kann's, weil dann geht's mir auch schlecht.
Ich heule aber auch schon, wenn ich denke, dass ich dort wäre. Also
ja.
Und ich muss auch sagen, also es gibt ja auch so Epigenetik und so. Und wie war das, 3 Generationen braucht es, um ein Kriegstrauma zu heilen oder so. Und ich habe das von beiden Seiten auf jeden Fall. Und ich habe super viele Albträume, jetzt gerade die letzten 2 Wochen. Mhm. Obwohl ich mir gar keinen Content anschaue und ganz viele Leute auch stumm habe, weil ich es gerade nicht packe. Toya hat gepupst. Das ist die Baustelle. habe ich trotzdem gerade super krass realistische Kriegsalbträume. Und sehr viele davon.
Mhm.
Und ich habe ganz oft das Gefühl, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Das macht mich total fertig.
Ich glaube,
ich mache hier gerade, weißt du, eigentlich wäre das sowas, da könnte man einen Ausschnitt nehmen und dann so traurige Musik drunter machen und das auf TikTok posten. Und dann muss der Handwerker hier auf der anderen Seite von der Wand mal kurz.
Scheiße, ich glaube, aber es ist zu laut, oder?
Mach einen Deckel drauf, wie du immer schön sagst.
Ja, habe ich glaube noch
was
nie gesagt.
Aber doch, das sagst du voll oft.
Wirklich, mal einen Deckel drauf?
Ja, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf.
Sagst echt?
Du oft,
ja. Müsst ihr entscheiden. Habe ich das schon mal gesagt? Habe ich das schon mal gesagt? Müssen
Schreibt
wir aber
uns
machen.
In die Kommentare.
Da, richtig, wenn es am schlimmsten ist, wenn es heartbreaking wird, beenden wir das jetzt, damit es nicht noch schlimmer wird. Und ihr irgendwie noch, weil wir müssen irgendwas Positives sagen. Ne? Irgendwie müssen wir diese Sache hier noch positiv zu Ende kriegen. Ich erzähle gerne noch was Positives. Ich passe nämlich heute Abend auf ein 6 Monate altes Baby auf. Und das ist irgendwie geil. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe 2 kleine Kinder zu Hause, habe endlich mal eine Pause und passe heute Abend freiwillig auf ein 6 Monate altes Baby auf. Und es ist so süß und ich freue mich schon so doll. Und ich, mir schießt die Milch ein, Alter. Ich habe gestern Babyklamotten von meinen Kindern, wir geben uns ja alles weiter im Freundeskreis, und habe gestern alte Babyklamotten aussortiert und ich habe direkt gemerkt, wie meine Milchdrüsen gearbeitet haben und ich ausgelaufen bin und direkt an Schatzi gedacht habe. Und tja, keine Sorge, da unten ist geschlossen.
Wie verträgst du eigentlich die Pille noch? Komm, kurzer Schränker hier. Das kann
ich
nur erzählen.
Ja, irgendwie muss ich euch ganz ehrlich sagen, gut. Aber ich habe meine Tage trotzdem noch. Wie kann das sein? Ich nehme seit 6 Monaten, also ich habe diese ganze Scheißpackung gefressen auf einmal. Nein, ich habe die 6 Monate lang gegessen. Ich nehme die durch. Ich habe trotzdem meine Tage.
Aber
ich
durchgehend? Hast du durchgehend deine Tage?
Nee, halt so. Aber länger als sonst. Also okay. Bestimmt so, weiß ich nicht, 7, 8 Tage lang.
Okay, aber ja. Sonst keine Beschwerden?
Nee, ich habe voll die geile Haut und so. Ich will niemanden überreden. Mhm. Aber es ist schon sehr positiv alles, tatsächlich. Okay. Haut ist besser geworden.
Und Stimmung ist auch okay?
Nicht, wenn ich meine Tage kriege. Mhm. Das ist genau gleich. Da hat sich nichts verändert.
Ja, schade, dass es nicht gegen PMS hilft.
Nee, gar nicht. Das hat, es ist, nee, glaube ich nicht.
Weil das ist ja für viele Leute auch ein Grund, warum sie dann anfangen,
das, die Pille deswegen, zu nehmen. Das war ja eigentlich bei mir der Hauptgrund.
Kannst du noch mal sagen, welcher Wirkstoff das war?
Keine Ahnung.
Weißt du nicht?
Pille?
Weiß nicht, ob es ein Östrogenpräparat war, oder?
Ich glaube schon. Ja, ich gucke das mal nach, dann könnt ihr euch das alle aufschreiben und nicht essen. Vielleicht brauche ich härteren Stoff, ich weiß es nicht. Vielleicht will mein Körper auch einfach schwanger werden, denkt sich so, Toja, wir haben sich so eine Mauer aufgebaut gegen die Pille, weißt du? Lass die Spermien durch. Naja, ich wünsche euch mit diesem endlich mal wieder über Spermien geredet. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder und da sprechen wir über
Cannabis.
Smoke weed every day. Ja. Tschüss.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, wir sind's, Max und Jakob von Beste Vaterfreuden.
Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder ich höre jemanden dabei zu, wie er über seine Kinder redet. Letzteres sind wir bei Beste Vaterfreuden. Aber es gibt doch viel mehr zu entdecken. Und wir kriegen immer wieder die Nachricht, dass uns erstaunlich viele Leute hören, die gar keine Kinder haben. Warum müsst ihr selber rausfinden? In Beste Vaterfreuden. Jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.